Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
Da sind wir wieder, frisch geduscht, frisiert und auch rasiert. Ich sehe, du hast heute gar keine Rasierverletzung.
Nein, alles gut gegangen. Ich bin ja eher ein Nassrasierer.
Ja, du bist ein Nassrasierer.
Ja. Du bist so der trockene Typ.
Ich bin hier so der Rasenmäher-Typ.
Warum?
Ehrlich gesagt, gar nicht mal aus Überzeugung, sondern... Ist dein Handy etwa nicht auf Flugmodus?
Ja, ich habe den nicht.
Das haben wir hier nicht so gerne bei der Podcast.
Entschuldigung.
Das haben wir hier beim Radio nicht so gerne und beim Podcast auch nicht.
Ja, Flugmodus an.
Mach gefälligst dieses
Scheiße.
Ding aus. Also, Entschuldigung. Wir waren gerade beim Rasieren.
Ja.
Ich bin ein Trockenrasierer, weil alle Versuche, mich nass zu rasieren, endeten damit, dass ich aussah, als käme ich aus irgendeinem Bürgerkrieg heim. Ich habe dann irgendwie alles voller Pusteln, Blutungen.
Ich habe es im Flugmodus und trotzdem macht es Bing. Wie geht das?
Keine Ahnung. Jetzt mach halt dieses Handy aus. Guck mal, kann das doch hier nicht starten.
So, also du hast ausgesehen, als würdest du aus dem Bürgerkrieg kommen.
So sah es aus, ja. Ich habe hier so alles so voll mit so, ich habe mich dann nicht nur geschnitten oder so, sondern dieses Schaben mit der Klinge ist für meine Haut offensichtlich, also mir hat jemand gesagt, du musst das nur durchhalten.
Ja, das wollte ich dir gerade sagen, du musst es durchhalten. Das ist, wenn du es mit dem Messer machst, nach 6 Wochen wird es besser. Es ist wirklich. Ich habe ja lang mich mit dem Messer rasiert und die ersten 6 Wochen sah ich aus, als wäre ich aus 2 Bürgerkriegen heimgekommen.
Also ich müsste ja dann nach 3 Wochen schon Blutkonserven kriegen, weil der Blutverlust so hoch ist, dass ich die 6 Wochen wahrscheinlich gar nicht durchhalten würde.
Diese Blutkonserven solltest du beim Rasieren mit dem Messer immer zu Hause dabei haben. Oder zu Hause haben. Nein, ich hatte jetzt eine Diskussion mit einem Kumpel über Rasierpinsel. Das ist ja auch eine Religion.
Ja, also das zum Beispiel hat mich immer am Nassrasieren fasziniert.
Ja.
Also deshalb wollte ich das auch immer machen, weil ich das ja eigentlich schön finde. Du hast so Rasierseife unter Umständen, die du auch noch selber mit dem Pinsel dann irgendwie so. Ich fand das immer so, ist ja ein Kulturgut. Deshalb hat es mir immer ein bisschen leid getan, dass ich das nicht aushalte. Aber ich kann das verstehen, dass das irgendwie auch was Schönes ist.
Ich rasiere mich ja mit dem Hobel jetzt. Nicht mehr mit dem Messer, sondern mit so einem Hobel, in den du die Klinge einlegst. Ne?
Aber es ist trotzdem eine Klinge, oder?
Ja,
es
natürlich.
Es wird nicht über die Haut gehobelt.
Nein. Und ich habe einen Kunsthaarrasierpinsel.
Und das ist nicht gut, oder wie?
Seit 15 Jahren, der war teuer, der hat 140 Euro gekostet.
Das ist aber für einen Kunsthaar, für einen Polyesterpinsel aus China, aber ganz schön viel Geld, muss man sagen.
Deutsche Produktion und das Versprechen war, der ist wie ein echter Dachshaarpinsel. Und das kann ich bestätigen, nur er hält länger.
Aha.
Und diese Diskussion hatte ich jetzt mit dem Kumpel, der sagt, ja, vergiss es, das ist kein Rasieren, wenn man das nicht mit dem Dachshaarpinsel macht.
Ich wollte gerade sagen, ist nicht, also der Purist nimmt doch nur Dachshaar.
Natürlich.
Oder? Es kann doch nur ein Dachshaarpinsel
Dann habe ich ihn gefragt, wie lange seine Dachshaarpinsel denn halten. Und der hat in diesen 15 Jahren sich 5 Dinger neu gekauft, 160 Euro. So, habe ich gesagt, bäm, du bist ganz schön dämlich.
So, und ich würde auch gerne mal den Dachs fragen, was der dazu meint. Der wäre nämlich auch, glaube ich, der Meinung, dass der Kunsthaarpinsel deutlich besser
deutlich
wäre als der Dachshaarpinsel.
Wie ist es? Muss der Dachs dafür sterben oder wird der rasiert?
Das wäre ja schizophren, wenn für einen Rasierpinsel der Dachs... Und vor allen Dingen, wie wird der Dachs
trocken rasiert?
Trocken rasiert oder mit einem Dachshaarpinsel? Und wir machen uns vermutlich hier gerade in unserer schrecklichen Unwissenheit über etwas lustig, worunter die Tiere wahnsinnig leiden. Ich weiß nicht. Vielleicht wird der aber wirklich nur rasiert. Ich hoffe es mal.
Ich hoffe
man
es
wird
auch.
Man wird doch jetzt nicht für so einen blöden Pinsel einen Dachs umbringen,
Soll
oder?
Ich das mal googeln, aber mein Handy ist im Flugmodus.
Ja, und da bleibt es auch.
Ja,
bitte.
Okay. Ja.
Aber es ist, also wenn jemand einen Dachs rasiert, dann nicht mit einem Dachshaarpinsel. Weil das ist irgendwie ethisch nicht vertretbar,
finde ich. Das stimmt.
Ja.
So, hätten wir das schon mal abgeschlossen? Schönes Thema, finde ich.
Absolut.
Schöner Einstieg.
Absolut, sehr schöner Einstieg, ja. Und wir haben ja immer wieder mal Dinge, die wir aufgreifen und die wir dann aber auch wieder schleifen lassen. Zum Beispiel so Tipps. Ganz viele unserer Podcast-Hörerinnen und Hörer mögen es, wenn wir mal ein Buch empfehlen oder einen Film empfehlen oder Musik empfehlen. Und ich bin neulich durch meinen Sohnemann wieder auf eine Sache gekommen. Ein YouTube-Format gibt es schon seit 2008. Kennst du auch die Tiny Desk Concerts? Und
schöne
es
Sache.
Ist einfach was Unglaubliches. Und auch, dass die das durchhalten. Das ist ja im Büro von so einem Musikredakteur, an dessen Schreibtisch wird das aufgenommen.
Ja,
und die Superstars dieser Welt stehen hinter diesem Schreibtisch. Da sind hinten das Regal ist voll mit Platten, Büchern und so weiter. Und die haben alle immer nur dasselbe Setting. Und die Mikrofone sind auch, es ist ein glasklarer Sound, weil es darf nur ein Sennheiser-Mikrofon verwendet werden. Es wird auch nachher nicht bearbeitet. Dadurch klingt das so unglaublich kristallklar, ganz toll. Und jetzt der Tipp, Ray, die ja hier auch beim New Pop Festival
unglaublich
war.
Unglaublich großartige Künstlerin.
Wahnsinnig, was die da abfeiert. Also das ist so irre. Tiny Desk Concert, schnell bei YouTube eingeben. Ray, sind ja nur 20 Minuten, sind die immer nur so lang oder Viertelstunde, 20 Minuten. Was diese Frau kann, ist, also es drückt einen echt in die Polster.
Geil.
Das ist Wahnsinn.
Werde ich mir anschauen, habe ich noch nicht gesehen. Und deine Tipps sind beliebter als meine bei den... Bei
ist das so?
Ja, das
ja,
ist
gut,
so.
Ja, gut, weil du empfiehlst ja immer nur irgendwelche Romane, wo Hirn durch die Gegend spritzt. Filme, bei denen Leute auf qualvolle Weise verenden.
Serien, in denen Dachse rasiert werden.
Ja, dass das nicht so beliebt ist, ist natürlich in Maßen nachvollziehbar.
Ja, die Geschmäcker der Menschen sind verschieden.
Ja, das ist okay. Ja. Also um Gottes Willen. Nein, ich finde, ich mag deine Tipps auch und ich nähere mich diesen Dingen auch immer wieder. Und manches finde ich dann auch wirklich toll, aber manches halte ich auch nicht aus. Da bin ich auch, ich bin da wirklich mehr so ein Seelchen irgendwie.
Ja, ich finde das eher so,
Ja,
gibt's halt.
Ja.
Was? Seelchen.
Ja.
Das ist, ich habe, wir sollten schon noch kurz über die deutsche Nationalmannschaft sprechen.
Die hat ja mal vor einer Weile bei der EM mitgespielt und ist dann aber ausgeschieden. Ja,
nach
aber,
großem Kampf
gegen
Spanien.
Ja, absolut.
Und das war ein Elfmeter, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wer was anderes sagt, hat keine Ahnung vom Fußball.
Ja,
und dann wären wir auch weitergekommen.
Ja, klar. Trotzdem ist es halt so, da bin ich ja irgendwie mehr so fatalistisch unterwegs. So ist halt Fußball.
Ja,
und da
ist fällt
halt eine Entscheidung und mal ist sie halt gut für dich und mal ist sie schlecht für dich.
Ich habe zwei Sachen. Eine Sache ist, das ist fantastisches Abschneiden, habe ich überall gelesen. Ich finde, wenn eine Heimmannschaft im Viertelfinale ausscheidet, ist das kein fantastisches Abschneiden, sondern bestenfalls okay. Aber sie haben viel dafür getan, dass die Nationalmannschaft wieder gemocht wird.
Ich glaube, es war eher die Art und Weise, wie sie gespielt haben, die einen für sie einnehmen konnte und sollte auch zu Recht, weil sie toll gespielt haben.
Gut.
Absolut. Ja, Viertelfinale, Heim, da gebe ich dir recht, es ist jetzt kein fantastisches Abschneiden. Nee.
Und dann habe ich diese PK von Julian Nagelsmann einen Tag nach dem Spiel gesehen.
Ja.
Und da habe ich gesehen, dass er weint und dass Männer weinen, ist völlig in Ordnung. Klar, logisch.
Ja.
Aber ich finde halt, also wenn ich direkt nach dem Spiel, die Emotionen sind da und was auch immer, aber einen Tag danach.
Jetzt, wo du es gerade sagst, muss ich schon wieder weinen. Der Julian hat. Das war so.
Muss ich mich doch da so griff haben. Ja.
Ja, ich kann damit auch nicht viel anfangen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, hier, wir zwei alten Säcke und so, klar, ihr seid wahrscheinlich zu Hause noch mit dem Rohrstock erzogen, Männer weinen nicht. Und also ein Quatsch, nee, ist Blödsinn. Ich bin da wie du, man kann schon auch mal weinen, aber mir persönlich war das auch zu viel, weil ich meine, es ist auch so, ich fände eine Reaktion ist ja auch so irgendwie scheiße. Leute, wir sind ausgestiegen und jetzt packen wir
mal
nächstes Mal und so. Ja. Aber er hat da offensichtlich was berührt, weil ich habe so hier WhatsApp, in WhatsApp-Gruppen, WhatsApp-Status etc. Vor allen Dingen bei Frauen, ich habe diese Szene, ich weiß nicht wie viel Mal zugeschickt bekommen, gepostet bekommen, wie weiß was alles. Ist das nicht toll? Und unser Bundestrainer.
Nee, das ist nicht
also
toll.
Also da hat er, ich weiß auch nicht. Ich meine, das ist auch so, weißt du, eben Viertelfinale, man muss auch die ganzen Parameter und das ist so.
Stimmt alles nicht.
Das passt alles nicht zusammen.
Wenn ich ein Finale verliere, unglücklich, was auch immer, und dann am nächsten Tag noch, aber...
Und mir ist es auch, es ist ja, wie wir ja oft in so Sachen sind, immer 0 oder 1, es ist immer alles übertrieben in Deutschland. Und es ist auch übertrieben, er hat auch nicht die Nation geeint, diese Mannschaft und alles. Das ist alles Quatsch.
Ja,
das ist immer alles viel zu viel.
Ich habe ihm dann weiter zugehört und er hat ja gesagt, und auch die Menschen im Land, wir müssen wieder füreinander da sein, und wenn der Nachbar die Hecke schneidet, dann hilft man ihm, weil zusammen geht schneller. Stimmt ja alles, aber hält ja jetzt die Neujahrsansprache.
Und mir wäre auch lieber, der würde sich darum kümmern, irgendwie, wie das Spiel noch ein bisschen besser wird, als wie jemand eine Hecke schneidet.
Ja, so ist es.
Und er muss auch nicht Bundeskanzler werden und alles. Es ist immer alles so ein bisschen
zu viel. Einfach zu viel.
Ja. Trotzdem ist er sicherlich ein guter Typ und er hat der Mannschaft gut getan, keine Frage.
Keine Frage.
Aber ein bisschen weniger wäre auch okay.
Und der Engländer hat mich, wir zeichnen Donnerstag auf, gestern hat der Engländer den Holländer rasiert.
Ja. Mit einem Dachshaarpinsel
wahrscheinlich. Und ich war doch überrascht. Ja. Nee, nicht überrascht, sondern die Engländer haben endlich gezeigt, was in ihnen steckt.
Ja, das warten wir jetzt erstmal ab, weil der nächste Podcast ist ja dann nach dem Finale. Und ich bin da so, die spielen schon nicht besonders doll. Aber sie haben natürlich auch super Spieler und müssten im Grunde ja schon die ganze EM sehr viel besser gespielt haben, als sie es de facto
getan haben. Wer wird Europameister?
Jeder würde jetzt normalerweise sagen, die Spanier, weil sie wirklich auch den begeisterungsauslösenden, wie nennt man das denn? Also nicht begeisterungsfähigen, sondern den begeisternden Fußball spielen. Ja, ganz klar. Aber das ist natürlich nicht entschieden. Die Engländer, wenn die das geschickt machen, glaube ich. Ich kann ehrlich, weil ich es nicht sagen kann.
So.
Ich würde mir wünschen, dass es die Spanier werden, weil ich deren Fußball toll finde, aber ich kann, ich gebe keinen Tipp ab.
Ich bin nicht nachtragend, aber die Spanier sollen verlieren.
Warum?
Weil die haben uns rausgekriegt.
ich habe da keine Aktien in dem Spiel.
Nee,
ich fand halt toll, wie die gespielt haben. Und bei
Spanier
den
Engländern, gut.
Ja, ja.
Sehr gut.
Aber ich halte es, wie gesagt, die Engländer, wenn sie so sind wie gestern, dann schlag die erstmal. So leicht ist das nicht.
So sieht's aus.
So, hätten wir das auch geklärt, ist aber letztlich auch schon Geschichte, weil wenn ihr das hört, möglicherweise ist die ganze Sache schon gelaufen. Und ihr denkt, was haben diese zwei Deppen denn da geredet?
Nein, 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 wir sind ja noch nicht nach dem Finale.
Wir haben eine Geschichte, über die wir gerade gestern geredet haben, kam eine Agenturmeldung, dass in Australien ein Krokodil erschossen wurde. Jetzt kann man sagen, das ist wie wenn in China ein Sack Reis umfällt. Aber das Thema ist ja sehr emotional, weil dieses Krokodil hat ein junges Mädchen erwischt. Eine Familie war im Northern Territory irgendwo far out im Outback irgendwie schwimmen. Auch das ist ja nicht immer eine gute Idee, muss man sagen. Und dann ist dieses Mädchen tragischerweise von diesem Krokodil erwischt worden. Das hat man jetzt, nach Tagen hat man das gefunden und hat es dann erschossen. Dazu mussten erst die australischen Ureinwohner, die traditionellen Landbesitzer sind, mussten gefragt werden, ob dieses Krokodil getötet werden darf.
Weil heiliges Tier, Totemtier.
Weil Totemtier, heiliges Tier für die Aboriginals und so weiter. Alles soweit in Ordnung. Aber dann habe ich mir diese Dimensionen mal angeguckt. Also in diesem Northern Territory, das ist der nördlichste Bundesstaat da in Australien.
Riesengroß.
Ja, so groß wie Frankreich und Spanien zusammen. Und da leben in diesem Riesengebiet leben 250.000 Menschen. Das muss man sich ja vorstellen. Das ist ja praktisch
nichts. Und jetzt kommt's.
Das ist unglaublich.
In den 70ern, Anfang der 70er, lebten da 3.000 Krokodile nach Schätzungen.
So, dann hat man gesagt, das geht jetzt auch nicht, dass ihr hier die ganzen Crocs ausrottet. Das ist auch ein Geschöpf, das ein Leben verdient hat. Haben also rigoros das unter Naturschutz gestellt, das Krokodil. Und wie viele sind es jetzt?
100.000.
Jetzt sind es schon 100.000. Das heißt, das Verhältnis Einwohner und Krokodile verändert sich deutlich.
Und es gibt auf 2,5 Einwohner kommt ein Krokodil.
So ist es wohl. Und wir reden hier über die gefährlichen. Wir reden über die Salzwasserkrokodile. Es gibt ja auch noch die Süßwasserkrokodile. Ja. Die sind jetzt auch nicht so lustig, aber die können dich wenigstens nicht umbringen.
Die beißen dich, das kann schmerzhaft sein. Aber die Salties, die schnappen dich, ziehen dich ins Wasser, tauchen dich unter.
Und da sind wir natürlich bei so einer Geschichte wie bei uns mit den Wölfen. In Australien tobt inzwischen ein Kampf um die Krokodile, also auch ein politischer Kampf. Soll man diese Zahl klein halten oder soll man, sie sind nach wie vor geschützt, man darf sie eigentlich nicht abschießen, aber es ist natürlich so, wenn du das Gefühl hast, egal wo ich da im Outback unterwegs bin, mich kann so ein Viech erwischen, finde ich schon schwierig.
Irgendwie. Unser Tipp ist, geht im Northern Territory einfach nirgends schwimmen.
Nee, wenn ihr also da nächste Woche seid und vor allen Dingen, wenn da so ein Schild steht, don't swim here, dann bedeutet das, schwimm hier nicht.
Ja.
Dieses Schild steht da nicht zum Spaß, sondern das steht
das
nicht ohne Grund
gemeint.
Da. Ja, klar.
Es gab, also wir waren mal in Darwin zusammen vor ein paar Jahren und da gab es einen Typen, der jeden Tag im Hafenbecken schwimmt.
Mhm.
Und
selbst da gibt es Krokodile.
Selbst da, weil das sind Salzwasserkrokodile, die schwimmen da auch.
Ja.
Aber der schwimmt da jeden Tag. Ich weiß nicht, ob es ihn mittlerweile noch gibt.
Ja.
Keine Ahnung.
Und das Tolle an Australien ist ja, wenn man nicht vom Krokodil erwischt wird, hat man ja noch jede Menge Auswahl an anderen Möglichkeiten, zu Tode zu kommen innerhalb der nächsten halben Stunde, weil von den 10 giftigsten Schlangen auf der Welt leben 7 in Australien.
Aber das, da
dann gibt es aber noch die tödlichen Spinnen, die es auch dort in einer Anzahl gibt, wie sonst.
Natürlich, aber wir hatten es ja schon mal davon, Schlangen sind Fluchttiere.
Ja, klar.
Die
Krokodile
ab.
Übrigens nicht.
Nein, und man unterschätzt die. Die sind wahnsinnig schnell auf den ersten Metern.
Ja.
Unglaublich schnell und dann lässt es nach. Aber,
angeblich bis zu 20 Meter können die wie so eine Cruise Missile aus dem Wasser schießen und dann lässt aber ihr dieses Adrenalin, was sie antreibt dann irgendwie, lässt dann nach und dann können die nur noch so umf, wie man
also,
das kennt. Aber vorher schießen die wie eine Rakete aus dem Wasser.
Bleibt einfach 30 Meter weg vom Ufer, dann kann euch nichts passieren.
Ja, ja.
Nein.
Also das Ganze ist natürlich nicht lustig und man möchte ja nicht in der Haut dieser Familie stecken. Andererseits muss ich sagen, wenn man denn weiß, ich bin da irgendwo, wo auch kein Ranger unterwegs ist, was auch kein touristisches Gebiet ist und ich gehe da einfach in so einem Fluss schwimmen, das ist schon auch... Ja, also...
Das ist nicht klug.
Nein,
sagen
das ist nicht
so.
Klug. Das muss man schon sagen.
Ich möchte über die Mona Lisa sprechen.
Ach, du liebes bisschen.
Nein, nee. Ich stand ja vor Jahren mal im Louvre in Paris.
Wie wahrscheinlich schon jeder zweite unserer Hörer oder Hörerinnen. Irgendwann will man dieses Ding ja mal gesehen haben.
Und hatte dann wirklich freien Blick. Ich stand vor dem Bild und guckte.
Oh, das heißt, das Museum war geschlossen, weil wenn man freien Blick auf die Mona Lisa hat und nicht 4 Millionen Asiaten, Amerikaner und andere Menschen vor einem stehen.
Das ist jetzt ein übles Klischee, aber die Asiaten, da schaue ich drüber.
Das stimmt, ja. In der Regel. Nö, das hat was mit Durchschnittsgröße
genau,
zu tun.
Die sind
also hier
klein.
Reden wir über Statistik.
Ja,
das ist
sind
ganz
einfach
klar.
Kleiner. So, und dann dachte ich damals, was hat die? Was, die ganze Welt ist so begeistert von diesem Bild und ich dachte davor, die guckt eigentlich ziemlich dämlich.
Ne, dämlich finde ich nicht, aber es ist so ein, ja, weiß ich nicht. Also es ist jetzt auch kein, wenn man immer sagt, das Lächeln der Mona Lisa, die lächelt ja auch nicht wirklich, oder?
So, und jetzt gibt es ja diesen Mona Lisa-Effekt.
Ja.
Das ist der, dass du das Gefühl hast, dass eine Person auf einem Bild oder einem Foto dich anschaut, egal in welchem Winkel du selbst sitzt oder stehst. Und das soll ja bei der Mona Lisa so sein.
Finde ich übrigens nicht, aber gut, ich bin ja auch nur einer.
Das haben die jetzt, das haben Wissenschaftler, ich habe es jetzt gelesen, rausgefunden, die haben das untersucht und haben gesagt, so ab 5 Grad Blickwinkel haben wir nicht mehr das Gefühl, angeschaut zu werden.
Aha.
Und die Mona Lisa hat ja so 15,4 Grad, der durchschnittlich angegebene Blickwinkel der Betrachter. Also ist das völliger Quatsch?
Das habe ich zwar nicht verstanden, aber es ist bestimmt so.
Ja.
Ja, ja, klar. Nee, toll. Also,
die Mona Lisa schaut vorbei. Also Leute haben sich das Bild auf dem Computer angeschaut.
Mhm. Und die guckt an mir vorbei, oder?
Genau, die schaut vorbei.
Aha, okay.
Durchschnittlich. Und zwar 15,4 Grad schaut die vorbei. Und dann hat man nicht mehr das Gefühl, dass ein...
Aber vielleicht macht das ja das Besondere aus. Vielleicht ist das, was Da Vinci irgendwie gemacht hat, dass man nicht genau bestimmen kann, wo guckt die eigentlich hin, wie guckt sie eigentlich. Also, dass er genau eine Mimik gewählt hat, die uns nicht erlaubt, im Grunde zu sagen, dieser Mensch guckt dich an oder dieser Mensch lacht oder dieser Mensch macht, sondern er hat halt irgendwie versucht, damit so rumzu...
Dass der so hinterhältig war.
Das glaube ich. Ja? Ich meine, der war ja nun wirklich ein kluger
Super.
Kopf.
Ja.
Das muss man, also da gibt es, glaube ich, nicht viel dran zu rütteln. Aber diese Mona Lisa-Forschung als solche finde ich auch absurd. Also neulich war ja jetzt wieder irgendjemand, der gesagt hat, so, jetzt weiß ich, wo das gemalt wurde. Weil die Brücke da hinten, das ist die Brücke von so und so.
Ja.
Wie viele Brücken auf dieser Welt schon angeblich die waren? Ja. Die Mona Lisa muss viel rumgekommen sein und ständig vor irgendwelchen Brücken gestanden haben, wo sie gemalt wurde. Der Gedanke, dass ein Maler, der ja auch ein Mensch ist, der von der Kreativität lebt,
sich vielleicht eine Brücke ausdenken.
So ist es. Ja. Wie diese ganzen Bauwerke auf unseren Geldscheinen, die sind ja auch alle ausgedacht, die gibt es ja auch alle nicht wirklich. Ich traue einem Leonardo da Vinci zu, dass der aus der Fantasie heraus eine Brücke gemalt hat. Traue ich dem zu.
Und ich traue
die nächste.
Keinem Forscher zu, dass er diese Brücke irgendwo wirklich tatsächlich findet.
Kennst du Lea Wagner, die Sportreporterin? Die ganz hübsche? SWR und so?
Ja, klar, natürlich.
Da denke ich immer, die hat auch sowas Mona Lisa-mäßiges, weil, und da wird sie jetzt hoffentlich nicht böse sein, wenn ich das sage, die schielt nämlich. Du musst mal drauf achten. Die hat einen total süßen Silberblick. Zwar minimal, aber die Augen sind eben so, dass die so, die hat so einen minimalen Silberblick. Und das ist sehr attraktiv, finde ich irgendwie. Und das ist, also wenn jetzt Da Vinci um die Ecke käme, sagt er, ich würde dich malen, aber da ist keine Brücke da hinten, sondern ein Fußballstadion.
Ja,
da kann
aber
ich dich nicht malen.
Jetzt pass auf, nochmal zurück zur Mona Lisa. Die hat einen leichten Silberblick, weil ihre Augen schauen nicht in die gleiche Richtung, sind nicht exakt symmetrisch.
Siehst du, da sind wir auch wieder da. Alles klar.
Wir wären großartige Mona Lisa-Forscher.
Wahnsinn, ja. Aber die Mona Lisa-Forschung ist natürlich in der Kunstgeschichte für die Leute, die sich damit beschäftigen, immer eine spannende Sache, weil irgendeinen Mist kannst du ja immer rausfinden. Ja. Es ist ja schon alles untersucht, was sie anhat, die Klamotten, wo die angeblich herkommen, dass nur die Weberei X irgendwas sowas hätte nähen können
oder weben können
oder wie auch immer. Alles Quatsch natürlich, alles Blödsinn, aber immer wieder unterhaltsam.
Ich habe in der britischen Sun wieder mal geblättert. Ich lese die Sun ganz gern.
Was wiegt die so?
Die ist leichter geworden. Mhm. Bringe ich nächste Woche
mit. Ja, bring sie mal mit. Wir wiegen mal eine Sun.
Ja. Mhm. Und Noel Gallagher hat was über das Glastonbury Festival gesagt, was ich gut finde.
Ja.
Ist ja eine alte Nörgelbacke und ein Miesepeter.
Der findet eigentlich, also man kann grundsätzlich sagen, er findet alles Kacke.
Ja.
So.
Und bei diesem Konzert, also ich zitiere ihn mal, kleine Idioten schwenken Flaggen, geben politische Statements ab und nutzen die Bühne dafür, um zu sagen, ist Krieg nicht schrecklich, lasst uns alle den Krieg ausbuhen. Das gefällt ihm nicht. Die sollen einfach ihre Songs spielen und dann von der Bühne gehen.
Ich bin da nicht weit weg von ihm.
Ich bin auch
gesagt.
Bei ihm.
Ja, natürlich ist es ja auch toll, wenn Menschen appellieren, aber es soll einfach nicht so, so wohlfeil sein, wenn sich da einer hinstellt und sagt, ich bin für den Frieden. Ja, es
ja, sind toll. hoffentlich sind alle, die da unten stehen, für den Frieden.
Und ich bin auch dieses, da hatten wir es aber, glaube ich, schon mal von dieser Trend, dass, dass Kunst immer irgendwie, jede Art von Kunst inzwischen politisch aufgeladen sein muss, finde ich überhaupt nicht. Sie darf auch der, wie sagt man klassisch, der Erbauung dienen.
Ja.
Es muss nicht immer irgendwo wieder eine Botschaft dahinter stehen oder wer weiß was. Zum Beispiel fand ich jetzt auch ganz cool, dass, dass die deutsche Nationalmannschaft mal auf diesen ganzen moralisch, ethisch, politischen Ballast mit Regenbogenbinde und bla und Augen zuhalten und
alles
so weiter
Quatsch.
Verzichtet hat und so. Und es hat ihnen gut getan.
Ja.
Es hat ihnen gut getan und uns allen
Spielt
vielleicht
Fußball,
auch.
Spielt Fußball, kümmert euch um den
Fall
Sport,
jetzt auch
super.
Nicht so schlecht. So.
Ich hatte gestern, du hattest vorgestern zu mir gesagt, dass weiße Socken wieder kommen.
Die weiße Socke.
Und schon gestern hatte ich weiße Socken an.
Sehr gut. Also dieses, was, daran wirst du in Zukunft den Boomer erkennen oder so, diese Sneakersocken, diese, wie ich sie jetzt zum Beispiel auch trage, diese, die man nicht sehen soll. Also, dass du so Söckchen hast.
Invisibles.
Wenn wir die Schuhe haben und dann tragen wir in den Schuhen Invisibles. Die sind jetzt schon out.
Echt?
Man trägt sichtbar die weiße Socke, vor allen Dingen auch zu kurzen Hosen und zwar auch wirklich hier so wadenhoch. Also nicht nur so verschämt, sondern richtig hoch.
Wie so ein Kniestrumpf.
Und du sollst dann, und du sollst dann da drauf auch unbedingt das Logo von Puma, Adidas, Nike und wer weiß was sehen oben irgendwie. Und das zu kurzen Hosen, das trägt der Hipster.
Woher der kommt dieser Trend? Weißt du es?
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich von Adidas, Nike und Puma. Ich weiß nur, dass es inzwischen so ist. Wir haben ja hier auch einige Kolleginnen und Kollegen, die immer ganz weit vorne sind und so. Und da habe ich das jetzt auch schon des Öfteren mal wieder gesehen. Es gilt aber nur für die weiße Socke in dem Fall.
Ich finde, es sieht scheiße aus.
Ja, das darf man ja.
Ja.
Die Meinung ist dir unbenommen.
Natürlich.
Ich glaube, das ist was, woran man sich wieder gewöhnen wird. Das kommt halt einfach und irgendwann ist es wieder selbstverständlich.
Männer in weißen Socken.
Geht schon.
Ja. Ich hatte ja gestern selber welche an, aber...
Das ist übrigens nicht zu vergleichen mit dem Thema Sandalen mit Socken drin irgendwie, weil da die Sandale einfach, da gilt es auch nach wie vor, dass das nicht geht, weil die Sandale ist nun mal extra dafür gemacht, dass man sie ohne Socke trägt.
Ich hatte
das
gestern
ist der Sinn der Sandale.
Beim Radfahren Sandalen an mit Socken.
So.
Weil wegen des Schwitzens.
Des Schwitzens wegen, warum,
Und ja, weil ich ja sonst die Sandale durchschwitze, das Leder.
Ja, das mein Gott, Fußbett. Dann ist es halt so.
Nein, das möchte ich nicht.
Die Sandale ist ja extra offen, damit man nicht so schwitzt.
Ja, aber ich schwitze halt sehr, wenn ich Sport mache.
Ja, toll.
Auch am Fuß.
Ja,
und dann
klar.
Ist es da, das versifft doch alles, dieses Leder da unten. Wird klebrig und dann geht Hornhaut mit rein.
Es ist doch gerade bei der Sandale so, dass eben der Fuß dann besser belüftet ist.
Das ja schon, aber die Sandale selber ist auch nicht belüftet. Das Leder, die Hornhaut, die sich löst.
Wir werden uns in Zukunft um belüftete Sandalen kümmern. Hier ist die Forschung noch nicht so weit. Ja.
Ich habe eine super Sache gelesen. Kennst du Nick Cannon?
Nee, sagt mir nichts.
Nick Cannon ist ein Comedian.
Ja.
Ist ein Ami und der hat sich jetzt seine Hoden versichern lassen.
Hier lasse ich eine Pause an dieser Stelle. Der hat was?
Ja, der hat eine Police über 10 Millionen Dollar abgeschlossen in Kooperation mit einem Hersteller von Bioseife und Männerpflegeprodukten.
Und hat sich seine Hoden versichert.
Genau, weil er hat 12 Kinder mit 6 Frauen. Also unruhiger doch sowieso.
Das scheint so zu sein und offensichtlich produktive Hoden.
Ja.
So viel ist man sicher. Aber wogegen lässt man sich denn seine Hoden versichern?
Das
gegen Blitzschlag oder gegen Wasserschäden?
Diebstahl?
Steht das da nicht drin?
Nein, es steht leider nur, dass sie sich versichern. Ja, man kann sich ja auch die Künstler...
Ja, hier ist die Allianzversicherung. Guten Tag, womit kann ich Ihnen helfen? Entschuldigung, irgendjemand hat meine Hoden gestohlen. Der Tatzeitpunkt war gestern gegen die Silvia.
Ja, beide oder nur einen.
Moment, ich schaue gerade nach. Sag mal, das gibt's doch nicht.
Doch, hat sich. Ist natürlich wahrscheinlich nur so eine Werbenummer oder was auch immer, keine Ahnung.
Ich meine, das Körperteile versichern ist ja uralt. Ich glaube, die Klum hat ihre Brüste versichern lassen. J-Lo hat ihren Hintern.
Ne?
Ja, klar.
The butt.
Ja, genau. Aber das ist originell zumindest, finde ich. Ja.
Finde ich auch.
Und die Frage ist natürlich, ob die Prämie auch wirklich halbiert ist, nur wenn man nur einen Hoden versichern lässt.
Stimmt.
Man kann ja sagen, ach komm, der eine, der ist irgendwie, ne? Ja.
Also, ich frage danach.
Ja, klar.
Wir haben eine Mail bekommen von Christian Gerd Stock.
Ja.
Und der, wir haben...
Übrigens, danke für all die Mails. Ja. Wir versuchen das auch so über die Zeit dann abzuarbeiten. Also wundert euch nicht, wenn was nicht direkt in der Woche drauf hier bei uns wieder auftaucht, sondern vielleicht auch erst in 3 Wochen oder so.
Und wir hatten es ja von VIP-Paketen bei der Euro.
Ja. Ja,
Die arschteuer sind. Und er hat bei einem, er schreibt, ich war im Juni mit einem Arbeitskollegen auf einem Smashing Pumpkins-Konzert in Gladbach.
Ja.
Und wurde da beim Kauf auf ein VIP-Ticket aufmerksam und habe gedacht, ja, Front of Stage inklusive und Merch-Package 250 Euro. Okay, wir zahlen 150 Euro mehr.
150 mehr schon. Ja. Mal. Ja, okay. Für ein VIP-Ticket bei den Smashing Pumpkins. Okay, habe ich verstanden.
Und jetzt schreibt er, wir kamen eine Dreiviertelstunde vor dem popligen Volk auf das Konzertgelände und es gab einen Smashing Pumpkins Jutebeutel, gefüllt mit Basecap, Schlüsselanhänger und 3 Pins. Weiterer Vorteil, wir konnten an den noch leeren Getränke- und Merch-Ständen zuschlagen und standen tatsächlich in der Row Zero. Die 150 sparen wir uns beim nächsten Mal.
Du hast also praktisch nichts davon.
Ja.
Was ist denn da VIP?
Naja, gut, er hat diesen Jutebeutel bekommen.
Ja gut, das stimmt natürlich. Ja, ja. Und er konnte das überteuerte Bier schon vor den anderen kaufen.
Nee, da war noch leer.
Ach, da war noch leer.
Da war noch niemand.
Das ist natürlich toll. Okay.
Wow.
Übrigens, weißt du, was ein durchschnittlicher Swiftie in den USA pro Konzertbesuch ausgibt? Das wurde jetzt mal überschlagen. Gibt es so eine amerikanische
Swiftie.
Studie.
Ja. Durchschnittlich.
Durchschnittlich, ja.
500 Euro.
Pass auf, also wurde gemessen, Ticket und dann Unterkunft, Essen, Merchandising.
Ah, dann ist
also
es
die meisten
mehr.
Leute reisen, muss man sagen, weil das Konzert findet nicht bei ihnen zu Hause statt. Also, durchschnittlich, ja.
800.
$1,300. Ist der Durchschnittspreis, den ein Mensch ausgibt, um ein Taylor Swift-Konzert in den USA zu sehen. Und dann noch irgendwie Taylor Swift-Paillettengedöns
zu kaufen.
Ist da
der Jutebeutel von Taylor Swift dabei?
Wahrscheinlich, ja. Ich finde das irre, oder?
Ja, ist irre.
Ja, ja. Und es gibt natürlich, es wird ja alles untersucht. Inzwischen, weil Konzerttickets in den USA und in England so teuer sind, kommen ganz viele zu den Taylor Swift-Konzerten nach Europa. Was für das Klima verheerend ist, weil das löst Flüge aus. Ohne, ja, es lohnt sich immer
lohnt
noch
sich
in der
nach Europa zu fliegen.
So ist es. Stell dir das mal vor.
Wahnsinn.
Das ist total irre, oder? Ja, also das ist schon ein Phänomen, finde ich, dass man kaum noch erfassen kann in seiner Dimension.
Nein, in dieser Dimension. Was haben wir denn noch?
Wenn man so eine Karriere starten will wie Taylor Swift, ich habe mich jetzt dann doch mal ein bisschen mit ihr beschäftigt, weil ich einfach mal kapieren wollte, du hast ja gesagt, das ist wirklich, dein Sohn war auch ganz begeistert und tolle Show und so. Und wie kann man so eine Karriere machen? Es ist am Anfang sind aber so ein paar Parameter, die sind wie ganz oft in solchen Fällen. Was hilft zum Beispiel, um so eine Karriere zu machen? Reiche Eltern. Das heißt, die haben die schon als 16-Jährige irgendwie nach Tennessee geschickt oder so, Nashville, und sie konnte alles Mögliche machen und so weiter. Also sie hatte auch ganz gute Startvoraussetzungen. Das soll jetzt keine Neiddiskussion sein, das meine ich jetzt gar nicht, aber sie ist jetzt auch nicht so, sage ich mal, sie hat sich nicht aus dem Dreck aus Compton oder sowas in L.A. hochgearbeitet, was man ihr nicht vorwerfen kann.
Nein, aber
keine
aber
Frage, aber
ist ja okay.
Sie hat es auch nicht so schwer, sage ich mal.
Ne? Du hast mir noch was ganz Kurioses erzählt, das Prüfungen in hohen Räumen.
Ja, auch wieder so eine Schwachsinnsstudie. Ja. Prüfungen in hohen Räumen führen zu schlechteren Prüfungsergebnissen.
Das ist doch Blödsinn.
Das ist eine wissenschaftliche Studie, für die Geld ausgegeben wurde, weil wo jeder, der jetzt gerade zuhört, genau die Antwort schon kennt, warum das so ist.
Ja, klar.
Das liegt daran, dass Prüfungen meistens nicht im Klassenzimmer dann stattfinden oder in deiner gewohnten Umgebung.
Und schon kommt zu deiner Nervosität, die du eh hast, kommt dann noch, ich bin in einer fremden Umgebung.
Ich bin in einer fremden Umgebung. Ja. Das wirkt sich möglicherweise auf deine Prüfung aus, weil du dich nicht so wohlfühlst. Das kann ich schon nachvollziehen. Dass das mit hohen Räumen zu tun hat, liegt dann irgendwie daran, dass man das dann meist in der Aula macht, wo viele reinkommen oder irgendwie sowas. Hat aber mit der Höhe des Raumes
überhaupt nichts zu tun.
Das ist eine sogenannte Scheinkausalität.
Ja,
und trotzdem gibt es immer irgendwelche Idioten, die sowas veröffentlichen und dann sagen, es liegt an den hohen Räumen.
Ja, und bei mir lag es, es klappte nicht in hohen oder niedrigen Räumen, egal.
Es liegt bei dir am niedrigen IQ.
Ja.
Weil ein hoher IQ in niedrigen Räumen führt doch noch zu einer hohen Punktzahl.
Das stimmt.
Während ein niedriger IQ in niedrigen Räumen in der Regel auch zu einer niedrigen Punktzahl führt.
Ich war in Italien, das ist schon ein paar Wochen her. Und da hatte ich eine schöne Geschichte beim Tanken.
Ja.
Ich war gemein.
Du warst gemein beim Tanken?
Ja, ich war sehr gemein, weil ein Touri, auch ein Deutscher, der hat sich betanken lassen.
Ja. Ja, das gibt's ja da noch.
Ja.
Bei uns gibt's das ja nicht mehr so.
Ich wusste aber, dass ihn das pro Liter 20 Cent kostet.
Das stimmt. Das, ja. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Der Service kostet Geld. Ja, ja.
Und ich habe einfach zugeguckt. Ja. Schon gemein.
Ja, aber was hättest du denn auch machen sollen? Du kannst ja jetzt nicht sagen, nach 6 Litern, jetzt lassen Sie das mal sein und die restlichen 36 Liter.
Nein, aber ich hätte ja sagen können, nein, lehnen Sie das ab.
Ach so, okay, hättest du sagen
können. Hätte ich sagen können, aber ich dachte, ich guck mal.
Wobei das ja ein ordentlicher Aufschlag ist. Ja. Ich meine, der steht ja auch nur daneben,
der
oder?
Der guckte auch ganz
oder
schön
singt
blöd.
Der noch und tanzt noch dazu.
Ich merke gerade, das war wirklich gemein von mir.
Ja, du bist ja so ein Typ. Du kannst
Scheiße.
Ja echt gemein
Ich entschuldige
sein,
mich.
Ja. Aber irgendwie war das ja auch schön, wenn man früher so, man konnte im Auto sitzen bleiben und sagt dann hier irgendwie, volltanken und mal nach dem Öl gucken.
Ja.
Und dann wurde das so gemacht, ja. Ich habe einen Kumpel in Köln, den kennst du auch, der hat ein paar Oldtimer.
Ja.
Und die sind, ich sag mal, die Motoren sind nicht so wie heutige Motoren. Der hat zum Beispiel so einen amerikanischen Straßenkreuzer, der fährt an die Tankstelle und sagt, Öl nachfüllen und mal nach dem Sprit gucken. Eher umgekehrt. Irgendwie. Das ist, wenn du mit so einem 8 Liter Big Block unterwegs bist, und der hat einen entsprechenden Ölverbrauch.
Egal, wie ihr euch rasiert oder welche Socken ihr tragt, denkt an eines.
Ja.
Wascht euch unterm Arm.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.